den Ehrenämtern guckt, ob ihr in der Politik guckt, egal, außer jetzt natürlich der rapide SPD-Mitgliederzunahme aufgrund der Entscheidung zur GroKo, ja oder nein. Aber normalerweise nimmt es ab, dass Leute Verantwortung übernehmen wollen. Das ist nicht ein Phänomen, was irgendwie in Gemeinden zu tun hat, obwohl ich feststelle, egal in welche Leitung oder in welche Kirche ich gucke, dass man froh sein kann, wenn man für eine Presbyteriumswahl in der Kirche oder ein Leitungsamt wirklich die Anzahl an Leute findet, die für die Stellen, für die Plätze da sind. Das ist ein Phänomen, was einfach mit unserem Zeitgeist, also Zeitgeist klingt immer ein bisschen schlecht, aber ich meine einfach mit unserem, so ist unser Lebensgefühl. Wir merken, da ist ein Vakuum. Das Vakuum wird deswegen so groß, weil wir können das lesen, dass es enorm viele Kurse, Fachliteratur, Bücher, Referate und alles Mögliche darum gibt, um dieses Stichwort Leitung, Führung, Führungskompetenz und Leidenschaftstraining, alles Mögliche, egal ob in der Wirtschaft oder in der Gemeinde oder wo auch immer, es hat Hochkonjunktur. Und das Ganze drückt einfach aus, es ist wirklich ein Vakuum da. Und ich denke, das hat verschiedene Ursachen. Und was eben fehlt, worüber uns wir nachmachen wollen, ist, nachgucken wollen, ist einfach mal, Mensch, wie ist es von Gott her? Was braucht man denn, um Leiter zu sein? Das ist jetzt hier kein zusätzlicher Kurs, sondern das ist einfach für uns hier Gottesdienst und wir wollen auf Jesus hören und wollen gucken, wie hat er sich Menschsein eigentlich gedacht? Nächste, bitte, Micha. Also ich glaube, ich gebe das auf hier, das mag mich nicht. Gut, vorweg. Jeder, du und ich, wir sind Menschen, die aus Gott neu gemacht, neu geschaffen sind. In Johannes 3 können wir das lesen, da beschreibt es Jesus mitten in der Nacht einem weisen Mann und erklärt ihm, Mensch, du bist neu gemacht aus dem Heiligen Geist heraus, neu geboren förmlich, du bist neu geboren geworden. Und wir können nachlesen diesen Vers, wenn jemand in Jesus ist, also mit Jesus lebt, dann ist er eine neue Erschaffung, neu gemacht. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Dabei ist Folgendes gemeint. Du bist weiter, oder jetzt nehme ich es mal an mir, ich bin weiter der Guido Bühlmeier mit meiner Prägung, mit der ich komme, und mit meiner Art, mit meinen Stärken, mit meinen Schwächen, mit meinen Grenzen. Es gibt manche Dinge, die ich von jeher, von klein auf habe, und die sind gut so. Ich bin jemand, der ein enormes Kopfkino hat. Das heißt, wenn ihr irgendwas sagt oder ich irgendwas sehe, dann geht bei mir immer so viel ab, dass ich immer Mühe habe, das Ganze zu unterdrücken, weil es ist enorm viel Mist. Und ich habe euch schon mal gesagt und ihr selbst leider auch schon erlebt, ich habe euch schon oft verletzt oder irgendwie vom Kopf geschlagen, weil ich gleich so frei rausgedacht habe, was ich so gesagt habe, was ich gedacht habe. Und ich sage ja immer, ich höre ja quasi erst, was ich denke, wenn ich es ausgesprochen habe. Das ist mein Problem. Das bringe ich mit. Ja, soll keine Entschuldigung sein. Aber das ist ein Teil von mir. Aber trotzdem, als Jesus eben in mein Herz kam, hat er natürlich gedacht, okay, ich nehme den Guido und schaffe was Neues. Das Neue ist jetzt nicht, dass ich ein phänomenaler Überleger geworden wäre, weil sonst würde ich ja jetzt hier nicht stehen, sondern dass Gott sich überlegt hat, hey, mit dieser Stärke und Grenze zugleich nehme ich den Guido. Ich habe genug Menschen, ich denke an einen jungen Mann, Dieter heißt er, klingt nicht mehr so jung, aber ist auch schon ein bisschen her, der sagte mal zu mir, als er sich verabschiedet hat in CVD im Jugenddienst, Guido, du bist der größte Arsch gewesen, den ich je getroffen habe bei uns im CVDM. Da habe ich gesagt, aha, sehr cool, habe ich gesagt. Finde ich schön, dass du das so sagst. Dann sagt er, weil du bist der Einzige, der ehrlich gesagt hat, Mensch, du trinkst zu viel. Ein junger Mann, der immer getrunken hat, sonst engagiert ist. Und ich habe ihn angesprochen, habe gesagt, du, mir fällt es auf bei Feiern oder sonst was, du trinkst zu viel Alkohol. Er sagt, das hat sonst keiner gemacht. Mir ist halt aufgefallen, ich dachte, warum soll ich es nicht sagen? Fällt mir halt auf, ne? Also bam, zack. Und er sagte, das war richtig gut, weil er hat sein Leben überdacht und ist jetzt auf einmal, ist jetzt CVM-Jugendreferent geworden und er sagt, boah, das war für ihn ein Anstoß, aber es hat ihm total gestunken. Also da merkt man, manchmal hat es einen Vorteil. Natürlich habe ich auch viele, viele Schiffbrüche und Verletzungen erlebt, wo Leute verletzt waren, weil ich eben was anderes gesagt habe, zum Beispiel auch meine Kinder. Aber jetzt steht hier, neue Kreatur ist geworden, Altes ist vergangen und Gott möchte dich und mich neu schaffen und neu gebrauchen und möchte dich so gebrauchen, wie du bist. Bewusst auch mit dem Hintergrund, den du hast, und die Sachen fließen durch, der Heilige Geist, aber er macht eben unterschiedliche Dinge. Ich kann manche Sachen überhaupt nicht. Wenn ich jetzt hier anfangen würde zu singen, also der Tobias, unser Pastor, das ist ja ein Multi. Ne? Der kann ja hier malen vor unseren Augen, der kann singen vor unseren Augen, der kann predigen vor unseren Augen, also was er alles kann. Das ist schon toll. Also bei manchen Sachen, da würde ich jetzt sagen, wenn ich das machen würde, dann würdet ihr denken, wow, haben wir heute Malen nach Zahlen oder so? Keine Ahnung. Aber Gott gebraucht. Und wie das aussieht, wie Gott gebraucht, möchte ich euch deutlich machen an einer Person heute. Am Beispiel von Gideon. Ich habe euch hier die typischen Bilder, die man von Gideon vielleicht, wenn man an diese Person aus Richter 6 bis 8 denkt, als erstes vor Augen hat. Hier der Mann mit dem Vlies, das er auslegt. Und dann der Mann mit den 300 Leuten, die am Kämpfen sind. Ja, wir gucken uns mal an. Gideon war ja ein sogenannter Richter im Volk Gottes. Richter wurden Leiter von Gott genannt, also Leute, die eingesetzt waren, um am Stadttor oder auch an anderen Stellen, manchmal lesen wir unter bestimmten Bäumen und so, die Aufgabe hatten, ihrem Volk zu helfen und so zu leiten. Jetzt gucken wir uns mal den Gideon genauer an, was das für einer ist. Wer ist denn dieser Gideon? Wir lesen über Gideon, dass er in einem Umfeld lebt, da könnte man beschreiben wie jeder von uns auch. Also wir nehmen wahr, er hat Familie, wir nehmen wahr, der Vater ist wohlhabend, er ist scheinbar irgend sowas wie der Ortsvorsteher, wir würden sagen Bürgermeister. Er ist zuständig, der Vater von ihm, für so einen kleinen religiösen, so eine Art religiöse Stätte zum Beten für die Leute. Es ist Krieg, ständig kommen immer wieder Leute und Gideon hat Angst. Das erste Mal, wo wir von Gideon was mitbekommen, ist, dass er sich schon versteckt hält. Das ist die erste Szene, die wir in der Bibel über Gideon mitbekommen. Also wir haben hier einen ängstlichen Menschen, der sich denkt, oh, bevor jetzt wieder irgendwie das Getreide weg ist, mache ich das lieber mal im Verborgenen, dresche ich das Ganze. Okay. Überhaupt stellen wir von Gideon fest, dass er sich selbst persönlich als selbst sehr gering einschätzt von seinem Typ her, von seinen Gaben. Und er würde also das gefundene Fressen für Adler, Alfred Adler sein, der sagt, Menschsein heißt minderwertig sich fühlen. Er fühlt sich wirklich extrem minderwertig. Und Achtung, merkst du jetzt schon was? Solltest du dich auch minderwertig fühlen, dann hör jetzt mal genau zu, weil es ist total spannend, was Gott mit minderwertig fühlenden Menschen tut. Micha, zeig uns doch mal, was habe ich denn da geschrieben? Er aber sprach zu ihm, ach mein Herr, womit soll ich Israel retten? Sieh, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse und ich bin der jüngste in meines Vaters Hause. Er schätzt sich als total unbedeutend ein, der sich nie gemeldet hätte, wenn irgendjemand gesagt hat, hey, wir haben hier eine Aufgabe oder sonst was. Und als Gott durch einen Engel ihn da anspricht, dann ist auch derjenige, der sagt, hey, Entschuldigung, du hast dich scheinbar irgendwie in der Tenne vertan. Wahrscheinlich meinst du meinen Nachbarn oder irgendjemand anders, weil ich, nee, bitte. Bitte mich nicht. Weil ich traue es mir einfach nicht zu und Gott, da kannst du dich vielleicht ein bisschen vertan haben. Gideon ist nicht sehr überzeugt von seinen Gaben. Und das Weitere, er zweifelt auch an Gott. Ist auch interessant. Gideon aber sprach zu ihm, ach mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist dann das alles widerfahren? Die typische Warum-Frage. Kann es den Gott geben in meinem Leben, wenn so viel schief läuft? Wenn ich die Arbeit verhaue? Wenn meine Biografie einfach nur Brüche aufweist? Wenn hier alles den Bach runtergeht? Wo sind all seine Wunder, die uns die Väter erzählen, die wir im Kindergottesdienst hören oder die irgendwelche Leute uns in irgendwelchen Bibelstunden erzählen? Gideon, finde ich, ist wirklich wie einer von uns, oder? Der zweifelt und sagt, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt, nun aber hat er uns verstoßen und hat uns in die Hand Midians, das ist das Volk, das gerade sehr stark alle bedrängt. Das ist sein Blick. Er zweifelt an Gott. Und solltest du jetzt jemand sein, der Zweifel hat an Gott und denkt, oh, ich habe gar nicht den Glauben, und stehe gar nicht, dann guck dir doch mal den Gideon an. Wir wollen mal schauen, was Gott tut. Bitte, Micha? Gott handelt. Das Erste, Gott spricht Gideon an. Das finde ich total faszinierend. Gott spricht Gideon durch seinen Boden auch auf seine Gaben an. Gideon sagt ja, wie gesagt, ich bin unbedeutend. Und der Engel gibt einen Auftrag, verknüpft mit dieser unbedeutenden Gabe und sagt zu ihm, geh in dieser, in Klammern, kleinen Kraft, können wir lesen, und handle. Gideon lässt sich auf seine Gaben hin ansprechen. Gott handelt. Er spricht den an, der total die Zweifel hat und sich minderwertig fühlt und sagt, deine kleine Kraft genügt vollkommen. Super. Komm, Gideon. Das Zweite. Gott lässt mit sich reden. Jetzt ist zwar so, dass Gott Gideon anspricht und sagt, ich möchte dich mit deiner kleinen Kraft nutzen, aber dennoch zieht sich wie ein roter Faden bei Gideon durch, dass er ständig mit Gott im Gespräch ist darüber, wie es ihm mit diesem Leben, in diesem Auftrag Gottes geht. Damit. Er ist eigentlich die ganze Zeit damit am Grübeln und sagt in seinem Leben oder sucht die ganze Zeit Rückversicherung für sein Handeln im Reden mit Gott. Wir können das in Richter 7 unter anderem oder an anderen Stellen lesen, wo wir merken, dass da steht, Gideon zum Beispiel braucht es, als er da vor dem Berg steht und sein Auftrag ist ja dieses Heerlager, dieses fremde, die Midianiter da anzugreifen. Und das Volk hat sich ja schon von 5000 auf 300 reduziert und Gideon hat immer mehr Angst. Und dann spricht Gott zu Gideon im Traum und ich finde, es ist unglaublich, wie sensibel und einfühlsam Gott handelt. Und das wünsche ich jedem von uns, dass wir das merken, dass er es ihm einen Traum schenkt und sagt, du, jetzt geh mal runter in das Lager und hör mal, was die Leute da unten zu sagen haben. Und weil er gleich mitdenkt und genau weiß, Gideon ist ja ein Schisser, sagt er ihm gleich, und nimm deinen Knecht mit, damit du nicht allein gehen musst. Finde ich auch klasse, oder? Finde ich total cool. Der muss nicht allein gehen, sondern Gott hat es gleich im Blick und sagt, hey komm, nimm dir deinen Freund mit, geh mit runter und geh zusammen. Und ich kann mir das vorstellen, wie die da runtertapsen, den Berg runter, fast schon Hand in Hand, vorsichtig, leise, keiner und so. Und dann hören sie dazu und sie hören auf einmal, wie Gott und dem Gideon und seinem Diener Pura, wie sie mitbekommen, dass die Leute selbst, die er jetzt besiegen soll, schon große Angst haben vor Gideon, weil Gott nämlich in ihren Gedanken schon arbeitet. Gideons Führungsstil, die Art und Weise, wie er leitet, ist geprägt von einem ständigen Gespräch mit Gott. Das halten wir schon mal fest. Das nächste ist, Gott spricht Gideon Frieden zu. Gleich ganz am Anfang, Gott ist mit Gideon im Gespräch, bekommt er gesagt, aber der Herr sprach zu ihm, Friede sei mit dir. Friede sei mit dir in deinem ganzen aufgewühlten Herzen, wie du dich jetzt fühlst, aufgrund deiner Situation, aufgrund, wie du dich fühlst mit deinen Gaben, mit deiner Familiengeschichte, mit deinen Brüchen, mit deinem Zeitmanagement, mit deiner Belastung, mit all dem. Friede sei mit dir. Und wenn Gott Friede zusagt, dann geschieht was. Wir sehen an Gideon, dass er so berührt ist, dass er gleich ein Denkmal baut. Ihr wisst ja, Denkmäler heißen ja, denk mal drüber nach, was Gott zu dir gesagt hat. Und er baut was und er nennt das Ganze, Gott ist Friede, der Herr ist Friede. So nennt er diesen Altar. Da hat sich der Gideon gleich so einen schönen Punkt gesetzt, um sich deutlich zu machen, daran will ich weiter glauben, dass Gott ist der Frieden meinem unruhigen Herz schenkt, wenn ich einfach gar nicht mehr nachdenken kann und nur immer auf meine Begrenzungen sehe, egal in welcher Form. Von diesem Frieden bestimmt handelt Gideon. Er baut, wie gesagt, diesen Altar und macht in der Beziehung deutlich, ich stehe zu dir und ich höre auf Gott. Er erkennt, dass dieser Shalom umfassend ist, dass dieser Friede durch und durch gestaltet in seinem Leben und ihm eine Sattheit gibt und eine Zufriedenheit und eine Tragkraft, um Dinge zu machen. Er kann sich wirklich jetzt von seinen Ängsten distanzieren. Seine erste Handlung ist, dass er den Auftrag Gottes wahrnimmt und dass er dann als geistlicher Leiter hingeht und handelt. Also wir sehen das nächste. Gideon leitet. Da gucken wir jetzt haben wir gerade festgestellt, Gott handelt an Gideon. Jetzt gucken wir mal, wie leitet denn Gideon? Er übernimmt jetzt Verantwortung in diesem Volk. Da fallen einige Dinge auf. Die gucken wir uns gemeinsam an. Das erste ist, wie gesagt, genau, danke. Gideon lebt seine Beziehung zu Gott. Neben diesem intensiven Gespräch mit Gott setzt er jetzt Prioritäten in seinem eigenen Umfeld. Ich habe gerade gesagt, sein Vater hat die Bibel würde sagen, heidnisches, wir würden sagen einfach, hat einen anderen Gott ein Denkmal gebaut und hat die Leute dazu angehalten, das zu verehren. Und als jetzt Gott Gideon begegnet, wird es dem Gideon sofort klar handelt und er macht diesen Auftrag und das in Auseinandersetzung gegenüber seinem starken Vater und natürlich dem ganzen Dorf, das an diese Kultstätte gewohnt ist und zerstört die eben. Er macht es nachts, weil er Schiss hat, spricht er übrigens auch mit Gott ab, ist total süß. Ich liebe Gideon. Er macht es jedenfalls, handelt und er ist auch derjenige, als dann wutentbrannt am nächsten Tag das Volk kommt und feststellt, hier ist alles kaputt, ist er nicht derjenige, der sich hinstellt und sagt, ich war's, sondern der Vater muss erst mal sagen, okay, wahrscheinlich, aber. Und er sagt dann, das finde ich auch toll, wie der Vater sich zu Gideon stellt, dass er sagt, was wollt ihr jetzt machen, wenn wirklich Gott hinter Gideon stellt, wollt ihr euch jetzt in Auseinandersetzung mit Gott begeben? Weise Aussage. Finde ich toll. Ich wünsche jedem von uns einen Menschen, der uns immer wieder deutlich macht, hey, wenn ich an Gottes Seite stehe, dann kann ich auch auf Gottes Kraft vertrauen, der mich ermutigt und auch andere bremst, die sagen, warum macht er das jetzt? Jedenfalls, Gideon lebt seine intensive Beziehung. Er lebt die Beziehung sichtbar für die anderen. Er tut das, was er von anderen auch erwartet, selbst. Er befiehlt nicht von oben herab, sondern er geht denen voraus, die er bei sich haben will. Interessant ist in Richter 8, 22 und 23 zu sehen, wie er mit Macht umgeht und auch mit der Machtfrage umgeht. Weil Macht ist ja eins der Dinge, die sind für uns am spannendsten. Jeder Mensch bekommt Macht anvertraut. Wir gieren auch von unseren Bedürfnissen danach, Macht auszuüben, ob du es glaubst oder nicht. Selbst wenn du dich als Opfer fühlst, nutzt du Ohnmacht. Und das ist auch eine Macht. Jeder nutzt Macht. Das Problem ist nur, wie gehe ich mit Macht vernünftig um? Ich bin überzeugt, und das ist hier unsere Aussage auch für heute, wenn du losgelöst von Gott Macht ausübst, kommt es immer zum Machtmissbrauch. Egal in welcher Form. In Gemeinden, wie in der Wirtschaft, wie in der Politik, wie in der Familie. Macht wird schnell missbraucht. Gideon, können wir sehen, ist jemand, der sehr sensibel ist. Wir merken, dass als die Leute ihn ansprechen und sagen, sei Herrscher über uns, du und dein Sohn und deines Sohnes Sohn, du sollst uns ab jetzt, weil du uns errettet hast, unser Herrscher sein. Da spricht Gideon zu ihnen, ich will nicht Herrscher über euch sein und mein Sohn soll auch nicht Herrscher über euch sein, sondern der Herr, Gott, soll Herrscher über euch sein. Gideon baut nicht seine Macht und seine Prestige weiter aus und er widersteht dieser Versuchung, die sehr schnell kommen kann, wenn viele Leute dir auf den Rücken klopfen. Christian Prokop, der noch, ich weiß gar nicht, ob er noch Trainer ist von der deutschen Nationalmannschaft, hat gesagt, es ist total komisch, was war das jetzt, Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft? Bitte? Europameisterschaft. Hat er gesagt, es ist total komisch, wenn er über sich gelesen hat, war er der Messias, der Retter, schreibt er so. So ist er verkauft worden und jetzt geht's los. Und als es dann schief ging, hat er gesagt, auf einmal bin ich der letzte Idiot. Du stehst immer als Gefahr, als Mensch, wenn du viele Leute hast, die auf deine Schultern klopfen, dass du dann denkst, hey, ich kann mir noch mehr Macht geben und erlauben. Gideon, wie gesagt, ist der Versuchung widerstanden. Und das ist eine entscheidende Frage für jeden Menschen, aber auch speziell als Leiter. Wie benutze ich meine jetzige Stellung, den Status, den ich habe, das Amt, was ich habe, meine Aufgabe, die ich habe in Bezug auf die Machtfrage? Nicht umsonst sagt Paulus, dass Eltern nicht über ihre Kinder sie zum Zorn reizen sollen. Warum? Weil wir natürlich Macht haben über Kleinere. Das ist ganz natürlich. Der große Bruder, die große Schwester, das sind schon hammerharte Typen, oder? Also wenn ich das bei uns zu Hause sehe, das sind schon kleine Despoten. Also, Diktatoren. Jeder hat Macht. Was uns aber auffällt ist, dass Gideon diese Beziehung intensiv lebt. Er ist ausgewählt von Gott. Er ist aber auch derjenige, der in seinen Beziehungen die Frage hat, wie lebt er diese Beziehung mit anderen? Wo sind eigentlich Gideons Freunde? Mir fällt in dem Text auf, dass der Pura einmal mit ihm geht. Aber ansonsten kriegen wir nicht mit, dass er jetzt irgendwie wie bei anderen Bibelgeschichten, die Bibel ist ja da sehr offen und ehrlich und spricht davon, wie Leute auch andere begleiten. Jedenfalls, wo ist der Seelsorger und der Mentor, frage ich mich bei Gideon. Wir erfahren nichts aus der Geschichte. Und die Frage ist erlaubt, wer spricht mit Gideon über seinen schwachen Punkt? Wir lesen in Richter 8, 24 und 27, dass Gideon Schwächen hatte in Sachen Finanzen. Da steht, Gideon sprach zu ihnen, eins begehre ich von euch, jeder gebe mir einen Ring aus seiner Beute. Denn weil es Ismaeliter waren, hatten sie goldene Ringe. Sie sprachen, die wollen wir dir geben. Und sie breiteten einen Mantel aus und ein jeder warf den Ring aus seiner Beute darauf. Und die goldenen Ringe, die er gefordert hatte, wogen 1700 Schekel Gold.
ohne die kleinen Monde und Ohrringe und Purpurkleider und so weiter, die die Menschen getragen hatten. Und Gideon machte einen Ephod, einen anderen Gott draus. Hä? Gideon, du hast eben Gott erlebt und jetzt machst du dir wieder das, was dir vertraut ist. Du machst dir irgendwas, was irgendwie handfest ist, was du besser sehen kannst als diesen Gott, den du nicht sehen kannst. Ich frage mich, Gideon, wie kann das sein? Wieso hat keiner zu dir gesagt, hey Alter, das, was du machst, ist nicht gut? Aber das lesen wir hier. Das ist übrigens eins der glaubwürdigen Sonntag. Der heutige Sonntag ist übrigens Bibelsonntag, so steht er, überschrieben im Jahr der Kirchensonntage. Die Bibel ist so ein ehrliches Buch und wir merken, Gideon, Mann, der gebraucht wird, ist aber jemand, der hoffnungslos verratzt, weil er keinen hat, der ihn darauf anspricht und warnt und sagt, hey, da hast du dich verirrt. Wo ist sein Begleiter, wo ist sein Seelsorger, wo sind die Geschwister, die Verantwortung übernehmen für Leute, die verantwortlich in der Leitung sind, egal in welchem Bereich, ob es jetzt die Gemeindeleiter sind oder ob es die Leiter sind vom Gottesdienst oder die Leiter von den Kindergottesdiensten. Also wer hat Mut und spricht Leute an auf ihren Umgang mit Geld, auf ihre Sexualität, auf ihren Umgang mit Zeit, auf ihre Lebensgestaltungsfragen, auf Sachen, wo wir vielleicht unseren eigenen kleinen Ephod bauen, unseren eigenen kleinen Gott uns schaffen, der aber gar nichts mit dem Gott zu tun hat, über den wir reden. Zum Schluss, als sozusagen Fazit. Nächste Folie, bitte. Genau. Geistliches Leben, wenn man das jetzt mal so zusammenfasst, was hat es zu tun? Geistliches Leiten heißt erstmal Beziehungen leben. Wir lesen in der Bibel nach, geistliche Leitung steht in der Beziehung zu Gott und sucht sie. Man ist ständig auf der Suche, weil man sich weiß, wie hohl man ist und dass man einfach gefüllt werden muss. Ein Leiter ist sich bewusst, dass er das braucht, wie es im Psalm 32 steht, ich will dich mit meinen Augen leiten. Das Erste für Menschen in der Gemeinde ist, dass sie sich selbst leiten lassen, bevor sie andere leiten wollen. Das heißt, ich suche Blickkontakt zu Gott. Hey, was soll ich denn jetzt beten bei dem, was mir jemand sagt? Mir geht es oft so, wenn jemand von euch anruft oder so, dass ich dann oft immer kurz bete, ich weiß jetzt nicht, Herr, was ich jetzt genau sagen soll. Herr, was soll ich machen? Das Erste ist nicht, dass ich selbst grübel in meinem Portfolio, sondern dass ich sage, ich brauche was, was jetzt da durchkommt. Geistliche Leitung steht auch in Beziehung zu anderen und sucht sie. Ein Leiter sucht das Gespräch mit anderen. Nicht, dass wir Herren wären über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude. Ich finde, das ist ein voll cooler Spruch, den Paulus an die Korinther schreibt, was Leitung bedeutet. Gehilfen der Freuden sein. Also jetzt, bitte, ihr merkt, mein Kopfkino geht gleich wieder los. Ich denke gleich an Freudenhaus oder sonst was. Da geht es jetzt nicht drum. Sondern Gehilfen der Freuden ist natürlich, dass wir uns gegenseitig zu Lebensfreude verhelfen, dass wir Gott im Alltag erleben und merken, Mensch, Gott ist da in allen möglichen Dingen. Das ist cool. Geistliche Leiter sind nicht einsam, sondern leben im Austausch mit anderen. Ich habe ein Zitat gefunden in einem Führungsbuch, da hat jemand geschrieben, Führungskräfte haben die Aufgabe, einen Kontext, also einen Rahmen zu schaffen, ein Umfeld zu schaffen, um eine fürsorgliche Gemeinschaft zu kreieren, in der Beziehung gelebt werden können, in der Menschen wachsen, überwinden und dienen können. Menschen möchten ihre von Gott gegebenen Gaben entdecken, entwickeln, zur Reife bringen und sie in einer Gemeinschaft ausleben. In einer Gemeinschaft, in der diese Gaben benötigt, gefördert und geschliffen werden. Ich finde das eine schöne Beschreibung. Das zweite Fazit ist, wenn es kommt, da ist es. Wunderbar. Geistliches Leiden heißt immer dienen. Wir haben einen Gott, der dir und mir dienen möchte. Das ist das Größte, was Gott möchte. Jesus sagt, ich bin unter euch wie ein Diener. Und als es seinen Jüngern nochmal genauer erklärt, sagt er, Könige oder Bundestagsabgeordnete oder sonst wen, setzt ein, wen ihr wollt, herrschen über die Völker und die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll sein, werden wie der Kleinste und der Führende soll werden wie der Dienende. Auch hier ist wieder die Machtfrage angesprochen, weil das ist das Sensibelste überhaupt, wenn du Verantwortung hast, wie gehst du damit um? Dienend leiden heißt einander einzeln wertschätzen, erkennen, was hat der andere, danach suchen, was kann ich dem anderen Gutes tun.
Das ist eine der Dinge, die ich von früh auf gelernt habe in Jungscha-Mitarbeiterschulungen, dass ich bei unseren Jungschalern oder Kindern, mit denen ich zu tun habe, in meiner Arbeit oder meine eigenen oder so, dass ich immer gucke, was macht das Kind gut. Und selbst bei den Kindern im Kastanienhof, wo ich hier und da mal aushelfe, oder wo ich manchmal Leute mitbekomme, wo ich denke, wow, echt herausfordernd, da mache ich mir noch mehr Mühe, um zu suchen, Mensch, was ist eigentlich, dass das er Wertschätzung erfahren kann. Wir sind zum Gegenüber Gottes geschaffen, du und ich. Das hat Konsequenzen für meinen Umgang miteinander. Ich begegne den anderen eben immer auf der Stufe, dass ich verstehe, er ist Abbild Gottes, Gott wohnt in ihm, er ist Geschöpf. Gestern sagte meine Tochter, als ich wieder einen blöden Witz über sie machte, Rahel, hey, das kannst du nicht machen, Jesus ist in mir. Du machst gerade Witze über Jesus. Habe ich voll getroffen, das ist echt mies. Wenn du Kinder hast, die theologisch auch gut drauf sind, das ist echt mies. Aber naja, der Heilige Geist wirkt leider auch in den Kleinen. Jedenfalls war ich sofort beschämt und dachte mir, oh, du hast recht. Ja. Wir gucken uns die letzte Folie an. Bitte. Klick. Und nochmal. Also Prinzipien des Christseins. Ich habe es bewusst jetzt des Christseins genannt, weil ich hoffe, dass ihr gemerkt habt, wenn ich jetzt darüber gesprochen habe und angefangen habe mit dem Stichwort Leiter, dass es eigentlich nicht irgendwelche Leitungsprinzipien sind, sondern es geht eigentlich immer ums Christsein. Ich bin sogar überzeugt, was brauche ich, um voranzugehen? Da habe ich folgendes Bild, was es nicht ist. Klick ruhig nochmal, Micha. Immer mutig klicken. Genau. Nee, nicht so viel mutig auch wieder nicht. Du bist zu schnell. Micha, das müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Naja, kannst du nochmal zurück? Bitte, bitte, bitte. Noch weiter zurück. Naja, dann eben nicht. Was brauche ich, um voranzugehen? Gott verspricht zur Aufgabe, die Gaben zur Verfügung zu stellen, okay? Das ist schön, dass du mich so herausforderst, Micha. Wir reden da später nach dem Gottesdienst nochmal drüber und wir werden über die Machtfrage des Technikers sprechen im Gottesdienst. Okay, also du hast keinen Bock mehr, dass ich weitermache. Ich bin auch wirklich am Ende, das ist die letzte Folie, das weißt du eigentlich. Okay, gut. Also, wir machen jetzt einfach hier weiter, ist gut. Ich hatte hier ein Bild, da ging es einfach dran, was brauche ich dazu? Und da ist so ein Typ, der macht einen Handstand auf einer Stuhllehne, jongliert gleichzeitig mit seinen Händen und mit seinen Beinen und der Zirkusdirektor fragt, ja, und was kannst du eigentlich noch alles? Darum geht es überhaupt nicht. Was brauche ich, um mich als Christ zu leben? Das Erste ist, Gott sagt, jetzt kannst du wirklich klicken, Micha, wenn es geht. Hab einfach Mut. Okay. Das Erste, was ist alles gut, ist alles gut. Das Erste, was Gott sagt, ist, wenn ich dir eine Aufgabe gebe, dann gebe ich dir auch eine Gabe dazu. Das heißt, wenn du dich sein willst, was in erster Linie sein ist. Christsein heißt hörendes Rohr sein und er sucht Menschen, die bereit sind, sich leiten zu lassen. Die sich führen lassen, die sich ausstrecken, die bei der Hand sich nehmen lassen und sagen, ja Herr, ich möchte dem gehen, auch wenn meine Gefühle oder meine Einschätzung von mir oder vielleicht sogar die Einschätzung meines Umfelds anders sind, möchte ich auf dich hören und mich von deiner Hand führen lassen. Und Gott sagt, gut, ich gebe dir dazu, zu deiner Aufgabe, die ich dir geben möchte, auch die Gabe dazu. Ich gebe dir den Heiligen Geist dazu und ich stelle dir Menschen an deine Seite, die dich nicht alleine lassen, sondern die dir helfen, die dich ermutigen, aber auch korrigieren. Letztendlich geht es darum, bei all dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass jeder Mensch in erster Linie Diener ist und jeder Mensch, der von Gott lebt, in erster Linie Leiter ist, der durch seine Art und Weise als Führungsperson agieren kann, der Verantwortung übernehmen kann und im Rahmen seiner Möglichkeiten auf Gott vertraut, der unsere Möglichkeiten so übersteigen kann, dass er sagt, dass ist größer als unser Verstand oder all das, was wir uns vorstellen können. Ich würde gerne noch mal mit euch beten. Ja, Vater, wir wollen hören. Ich freue mich, wie der Eli den Samuel ermutigt und sagt, du, der da mit dir spricht, das ist Gott. Und wenn du nächstes Mal hörst und sagst, ja, ich will hören, hier bin ich. Herr, das wünsche ich mir auch. Für mich und für uns hier. Egal, ob das die Großen, die Kleinen sind, die sich weiter weg fühlen oder ganz nah dabei sind. dieses Hören wollen und staunen, dass du sprichst, dass du hier in den Alltag sprichst, uns ermutigst und zeigst, wo unser Platz ist und wir gefüllt werden von dir und mit diesen vollen Händen uns engagieren, dass wir keine Angst haben, Leitung zu sein, weiterzuleiten, das, was du uns gegeben hast und dass wir staunen darüber, wie du handelst. Amen.